gibt ja auch mittlerweile viele Promis, Influencer, die Weine haben. Das schaue ich mir dann schon irgendwie auch mal an. Das finde ich halt auch total schön, dass es ja dann gerade durch Social Media auch immer mehr so junge Menschen gibt. Ich habe auch einen Bekannter von uns, die haben die Eltern Weingut und der hat jetzt zum Beispiel auch seinen eigenen Champagner gemacht. Und durch Social Media kann man sowas dann auch total gut natürlich an eine neue Zielgruppe bringen. Und das finde ich irgendwie schon spannend, das da dann auch immer so ein bisschen zu verfolgen.
Herzlich willkommen zu Auf ein Glas Wein mit. Ich bin Theresa Olkus und meine große Leidenschaft ist Wein, weil ich damit familiär aufgewachsen bin. Und deshalb freue ich mich auch, dass ich in diesem Podcast das machen darf, was ich am liebsten mache, Leute auf ein Glas Wein treffen. Mein heutiger Gast ist Diana zur Löwen. Diana ist Content Creatorin und nicht nur in der digitalen Welt sehr erfolgreich, sondern auch als Unternehmerin und Investorin. Auf Instagram nimmt sie ihre Follower mit zu allen Themen, die sie und damit viele junge Frauen beschäftigen. Gemeinsam blicken wir hinter die Kulissen ihrer Arbeit und sprechen über ihre Motivation, Themen weiter voranzubringen. Worüber ich mich ja immer freue, ist die Vielfalt an Weinen, die wir hier schon gemeinsam getrunken, probiert und besprochen haben. Ein Anbaugebiet und eine Rebsorte aber waren bisher noch gar nicht dabei. Das ist einmal Saale und Struth. Jetzt muss man sagen, allein die Fläche mit 800 Hektar verrät schon, dass es ganz natürlich ist, dass man den Weinen von Saale und Struth auf den ersten Blick gar nicht so häufig begegnet. Umso besonderer jedes Mal, wenn man dann wieder etwas von dort im Glas hat und heute schon zweimal besonders, weil es eben auch noch eine Rebsorte ist, die wir bisher noch gar nicht hier dabei hatten und das, obwohl sie allein einen Flächenanteil von 10% in Deutschland ausmacht. Müller-Thurgau, eine weiße Rebsorte, sehr vielseitig, feinfruchtig, der perfekte Begleiter also für unser Gespräch. Und ich bin froh, dass er Diana so gut gefallen hat. Wie immer wird dieser Podcast präsentiert vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Freude beim Hören. Ja, heute sind wir im Weinwohnzimmer in Berlin-Mitte und ich freue mich, dass Diana heute Zeit hat. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war hier tatsächlich auch schon mal für einen Wein und freue mich total, dass wir jetzt gleich ein bisschen quatschen werden.
Wie schön, ja. Was war denn das letzte Glas Wein, was du getrunken hast?
Das letzte Glas Wein war ein Naturwein, den ich probiert habe. Ich finde das auch eben total spannend, weil es ja nochmal ein bisschen intensiverer schmeckt, für mich zumindest, und auch so ein bisschen ja, säuerlicher, würde ich sagen. Und das finde ich auch ganz interessant, das auszuprobieren. Aber ich bin, glaube ich, doch eher das Team für die klassischen Weine oder dann auch für so die Bubbly-Sachen.
Dann habe ich echt eine perfekte Mischung dabei heute. Aber vielleicht schenken wir das auch schon ein. Und zwar gibt es heute aus dem Anbaugebiet Saale und Struth was. Das ist nicht besonders groß. Wir haben 100.000 Hektar in Deutschland. Und das ist dort gibt es gerade mal knappe 800 oder sowas. Also gerade mal 1% der deutschen Weine kommt von dort. Von dem her ist es was total Besonderes und was Rares und was man nicht so häufig im Glas hat. Aber in Sachen Natur schon gar nicht so weit weg von dem, was du gerade beschrieben hast. Es ist naturtrüb, nämlich weil es eine Methode Rural ist. Und zwar ein Müller-Thurgau. Hast du schon mal Müller-Thurgau getrunken?
Nee, tatsächlich glaube ich nicht.
Ich hoffe jetzt, dass es nicht gleich das Riesenschaumbad wird. Weil, oh.
Oha, okay.
Es hat einen Kronkorken. Und Kohlensäure, aber dann bin ich froh, dass du es magst.
Ja, sowas liebe ich auf jeden Fall.
Und dann können wir gleich mal anstoßen, auf dass das heute klappt. Ja, und ich bin ganz gespannt, weil wir schon ganz viele Gäste hatten, aber niemand aus diesem Bereich, der so stark in der Online-Kommunikation, in der digitalen Welt unterwegs ist. So. Und das ja in der Weinwelt manchmal noch fehlt. Deswegen bin ich gespannt auf heute. Oh, schön.
Ja.
Das ist richtig bubbly.
Ja, aber sowas liebe
Kommt
ich
das echt. Dem, was du gerne trinkst?
Ja, schon. Also ich finde, es ist am Anfang halt so sehr ne, so sprudelig, aber dann wird es doch so milder, so sehr schnell. Das finde ich echt lecker.
Das ist richtig trinkig.
Ja, das ist sehr schön. Also
kann das Gespräch
hast du gut ausgewählt.
Begleiten, sehr schön. Ja, vielleicht erklärst du zuallererst mal, wer du bist, was du machst.
Für vielleicht auch diejenigen, die jetzt in so einer Social-Media-Online-Welt nicht so zu Hause sind, wie erklärst du solchen Leuten deinen Job?
Ja, also bei mir ist es ja auch wirklich, dass ich so vor über 10 Jahren damit schon angefangen habe. Da war das noch gar nicht so ein Thema, wie es jetzt ist. Ich habe für mich, würde ich eigentlich immer sagen, dass Social Media ist für mich wie so eine Art digitales Tagebuch. Das heißt, ich habe vor ungefähr 14 Jahren angefangen, einfach mein Leben mit anderen zu teilen. Damals war ich dann noch in meinem Kinderzimmer, bin noch zur Schule gegangen und habe die Leute einfach immer so mitgenommen. Und je erwachsener ich geworden bin, desto erwachsener sind auch meine Themen geworden. Und ich habe mich natürlich auch als Mensch sehr verändert. Und deswegen teile ich eigentlich auf meinen Kanälen vor allem mittlerweile auch sehr viel Content zum Thema Finanzen, weil mir das auch sehr am Herzen liegt. Aber ich bin ja auch eine Frau, das heißt, einen bewegen da irgendwie auch viele Themen, egal wenn es jetzt um Gleichberechtigung geht, aber auch um Frauengesundheit. Und ich investiere zum Beispiel auch in Startups und da nehme ich sozusagen auch Stück für Stück meine Community mit und versuche den Leuten so ein bisschen zu erklären, was man als Investorin macht, was vielleicht auch der Unterschied ist zwischen dem klassischen Investieren an der Börse und den Startups. Und ich mag es eben auch total, mit Gründerinnen zu arbeiten und die so zu unterstützen und mit denen auch so eine Reise zu gehen. Und das findet man dann alles auf meinem Instagram oder zum Beispiel auch auf LinkedIn oder auch TikTok.
Und jetzt hast du gerade schon so ein bisschen die Themen beschrieben, die du alle bearbeitest und für die du dich stark machst. Mit was hat es begonnen?
Also als Teenager, das weiß ich irgendwie noch ganz genau, da habe ich auch mit englischem Content angefangen, weil ich irgendwie auch direkt dachte, okay, dann erreicht man ja irgendwie alle.
Also Englischsprache,
genau.
Dann quasi, okay.
Und habe aber natürlich auch mich viel an den damaligen Bekanntheiten orientiert. Also das waren eben auch viele Beauty-Creator, also die einfach zu ihren neuesten Drogerieeinkäufen Videos gemacht haben oder was sie Neues geshoppt haben an Klamotten. Und da war es wirklich alles so sehr, sagen wir mal, oberflächlich. Und heutzutage mache ich das auch immer noch in einem gewissen Grad, aber nicht mehr so stark. Und vor allem auch, weil ich früher irgendwie dachte, ich kann sonst nichts. Ich bin irgendwie so ein junges Mädchen. Da kann es nur darum gehen, hübsch auszusehen.
Mhm, und je spannend,
schöner du aussiehst sozusagen oder je mehr du auch von diesen Schönheitsidealen quasi abhakst, desto erfolgreicher bist du. Das war mir dann damals immer total wichtig. Leider.
Ja, und wie hat sich da der Fokus verändert? Weil, wie du gerade beschreibst, mehr diese Beauty-Mode-Themen und so weiter, jetzt mentale Gesundheit, der eigene Körper, politische Probleme, die in der Welt stehen, oder eben auch Geld, worüber die Deutschen eigentlich nicht reden.
Das stimmt.
Was hat dich dazu gebracht, dann über diese, ich sag jetzt mal, vermeintlichen Tabuthemen zu sprechen? Während man damals eher eingebläut bekommen hat, das sind eben die Dinge, die man erfüllen muss.
Also ich glaube, viel kam dann auch so, je erwachsener man wurde und auch so selbstbewusster. Ich habe halt, da bin ich auch sehr froh, immer noch nebenbei quasi studiert. Also ich habe Social Media gemacht, konnte mir dann auch sozusagen leisten, von zu Hause auszuziehen und habe dann während des Studiums eben meine Videos auch noch gemacht und habe da dann aber auch, ich habe BWL studiert, ganz viel so ein bisschen diese Gründerwelt kennengelernt. Also ich bin immer viel auf so Events gegangen und habe da dann zum Beispiel einen Gründer kennengelernt, den ich heute auch noch gut kenne, der hier in Berlin eine Universität gegründet hat, die Code University. Und das hat mich zum Beispiel total inspiriert, dann auch mal mehr mit Gründerinnen zu machen oder auch mit jungen Menschen mich zu engagieren und die auch zu unterstützen, wenn die vielleicht gründen wollen oder auch das Thema Programmieren. Das fand ich eben auch total spannend, da so mehr reinschnuppern zu können. Und dann habe ich auch gemerkt, das sind ja Themen, die auch wirklich wichtig sind und habe dann auch angefangen, mehr darüber zu reden.
Und woher hast du das mit dem stark im Netzwerken, Kontakte zu knüpfen? Ist das was du von zu Hause mitbekommen hast?
Eigentlich gar nicht. Also meine Eltern sind so klassische Beamte. So meine Mom war so bei der Bank, mein Papa beim Finanzamt. Und die waren auch immer so, auf dem Dorf, also da, wo ich herkomme, da wohnen so 500 Leute. Da war jetzt so Netzwerken, glaube ich, nicht so ein richtiger Begriff. Also ne, da hatte man, also
gelebt.
Genau, anders. Also da gab es dann halt irgendwie immer im Rathaus da irgendwelche Versammlungen und Events. Und klar war man dann bei der Kirmes da. Mhm. Aber das war natürlich alles so sehr im lokalen Kreis. Und dann durch sozusagen mein Studium und auch immer mein Interesse, ich bin eigentlich immer sehr proaktiv auf Leute zugegangen und das haben die, glaube ich, auch gemerkt, dass das sozusagen ehrliches Interesse ist, kam ich dann auch irgendwie mal auf so Events wie zum Beispiel der Deutsche Gründerpreis und habe da dann auch mal eben Leute wie einen Frank Thelen oder einen Christian Miele kennengelernt und die da irgendwie auch schon in der Startup-Welt damals viel mehr Fuß gefasst hatten als ich. Und das hat mich eben total inspiriert. Oder eine Verena Paus, da habe ich zum Beispiel da auch das erste Mal kennengelernt und bin dann eigentlich mit den meisten auch so in Kontakt geblieben und konnte mich mit denen austauschen. Und irgendwann hatte ich dann auch sozusagen genug Mut zu sagen, okay, vielleicht möchte ich auch mal selber zum Beispiel investieren und auch Gründerinnen unterstützen oder auch mehr darüber reden.
Jetzt hast du ja gerade auch schon gesagt, wenn deine Mom auf der Bank war, dein Vater beim Finanzamt, so ein gewisses Grundverständnis von Finanzen und Geld scheinst du ja schon mitbekommen zu haben. Aber wie warst du in der Hinsicht erzogen? Also mit welchem Verständnis bist du da groß geworden?
Also ich würde sagen, meine Eltern waren schon immer diese klassischen Sparer. Und auch, wie das, glaube ich, immer noch in Deutschland so der Traum ist, dass man einfach irgendwo so ein Haus kauft, so auf dem Land und dann halt jahrelang eigentlich diesen Kredit abbezahlt. Das ist, glaube ich, das, was irgendwie viele Deutsche immer noch so anstreben, was natürlich auch teilweise immer schwieriger wird, aber was einen ja auch teilweise echt einschränkt. Also ne, wenn man sozusagen so einen Kredit natürlich irgendwie auch hat und auch wenn dann mal vielleicht andere Dinge im Leben passieren, ist man einfach da schon sehr stark so gebunden. Und meine Eltern waren eher wirklich so einfach nur Team Sparen. Ich bin dann irgendwann mal selber zu meiner Bank gegangen, habe gesagt, okay, ich würde mich auch gerne mal mehr mit dem Investieren an der Börse befassen. Das war dann eher immer so alles proaktiv von mir. Also meine Eltern, die haben noch nie an der Börse irgendwie investiert.
Und wie schauen Sie heute da drauf? Jetzt investierst du ja in ganz andere Dinge, sage ich jetzt mal, als das der große Eigenheim, dass du dein ganzes Leben abbezahlst oder so, sondern in junge Gründerinnen und Gründer. Wie kommentieren Sie das oder wie begleiten Sie das heute?
Also ich glaube, am Anfang haben meine Eltern das auch gar nicht so immer verstanden oder ich habe es ihnen schon irgendwie erklärt, aber ich weiß noch, mein erstes Startup-Investment war Fantasy, die machen so erotische Hörgeschichten und die Firma heißt quasi Pink Internet GmbH und damals habe ich mich halt natürlich auch irgendwie gar nicht getraut oder ich war zwar schon irgendwie 20, aber wollte jetzt ungern mit meinen Eltern über so sexy Audio-Geschichten reden, dass ich auch gesagt habe, ja, ich habe hier so Gründerin gefunden, die Firma heißt Pink Internet GmbH und ich möchte dir irgendwie Geld geben und meine Eltern haben mich schon immer viel so mein Ding machen lassen, also die haben mir schon immer viel vertraut. Da bin ich total froh, aber waren halt eher immer noch so mit ein paar Ratschlägen einfach parat. Also gerade auch mein Dad, der meint, okay, passt da aber eben natürlich auf, auch wie baut man dann irgendwann so ein Firmengerüst. Das habe ich mir auch vieles noch selber beigebracht, aber ich habe zum Beispiel auch bei Fantasy sozusagen privat investiert und dann später nochmal eine Firma für meine Investments gegründet, weil natürlich auch klar, es gibt ja auch immer viel, was andere Leute machen, um Steuern zu sparen und das Geld wieder zu reinvestieren. Aber du musst ja auch, wenn du jetzt das einmal, du machst jedes Mal dann von dieser Firma auch die Buchhaltung machen. Und sagen wir, mein Dad hat mich davor schon auch immer so ein bisschen versucht, irgendwie aufzuklären, was da auch alles für Verantwortung mit sich kommt, ne? Wenn man andauernd irgendwie eine Firma gründet oder irgendwelche Sachen macht.
Also irgendwo gewagt hast du das immer, aber auch begleitet durch so eine Grundhaltung von zu Hause.
Genau, einfach so ein bisschen dieses Risiko-Averse, was vielleicht dann doch auch manchmal gut ist, dass man das doch noch mal hat. Genau.
Ja, aber auch gut, dass man es trotzdem wagt am Ende, denke ich.
Ja.
Schön. Und wenn du so aus der Online-Sicht, ne, es ist schon so, dass du ja jeden Tag sichtbar bist im Prinzip oder vielleicht sogar sichtbar sein solltest, musst, je nachdem, wie man es empfindet, was an deinem Job ist nicht sichtbar? Also im Sinne von, was sehen die Leute vielleicht manchmal nicht, was auch dazu gehört?
Also ich glaube, viele sehen auch nicht, dass viele Dinge auch trotzdem irgendwie manchmal schief gehen, wie oft man irgendwie auch so hinfällt, gerade auch bei so eigenen Projekten oder auch bei den ganzen Startups. Das wird ja oft so sehr glorifiziert, aber das sind auch Sachen, da kann ich natürlich auch gar nicht immer alles teilen oder da ist es auch manchmal vielleicht trotzdem gut, das dann irgendwie anders verpackt zu teilen oder auch, würde ich sagen, wenn man mal Phasen hat, wo es einem nicht so gut geht. Ich bin dann so jemand, manchmal teile ich das dann erst so im Nachhinein sozusagen, wenn ich so denke, dann auch so für mich verarbeitet und verstanden.
Wenn der eigene Verarbeitungsprozess einmal durch ist.
Genau, weil man hat ja auch trotzdem irgendwie für andere Leute so eine Verantwortung und oder ich habe ja jetzt eben auch zum Beispiel eine Beziehung und habe zwar schon irgendwie meinen Freund geteilt oder gerade auch am Anfang, weil das für mich natürlich irgendwie auch total neu war, aber jetzt ist es auch eher so, dass ich da wirklich sehr aufpasse, sozusagen, wie viel ich teile. Oder ich will auch eher, dass das sozusagen, wenn ich was teile, ist das viel so aus meiner Sicht. Aber ich will sozusagen jetzt auch nicht, dass mein Freund unbedingt auch eine öffentliche Person wird oder werden muss, wenn er das nicht möchte. Oder auch, dass man, ja, wenn man mit Freunden oder auch eben mit dem Partner ist, dass man jetzt da nicht auch in jeder Situation denken würde, oh, das ist ein toller Fotomoment, genau. sondern dass man da irgendwie sehr bewusst auch mit umgeht, weil, ja, ich glaube, ich bin sehr dankbar, dass ich das immer alles so mir auch alleine aufgebaut habe und dass man aber dann auch, wenn man, wie gesagt, mal jetzt privater für sich ist, dass man dann auch lieber einfach mal abschaltet und nicht auch in den privaten Situationen überall sucht nach irgendwie Content-Ideen. Deswegen habe ich auch versucht, in letzter Zeit meine Inhalte so ein bisschen umzuschiften, auch viel zu inhaltlichen Themen, weil mir das auch so ein bisschen Sicherheit gibt, dass man denkt, okay, ja, ich kann zwar auch interessant sein und die Leute interessieren sich bestimmt dann mehr, wenn die irgendwelchen Gossip wissen, aber am Ende sind dann auch manchmal die Themen einfach das, was spannend ist. Also ne, gerade auch bei diesen Finanzthemen kann ich ja trotzdem über Finanzen in einer Beziehung reden, aber das ein bisschen anders verpacken, weil das einfach für viele ein wichtiges Thema ist, aber muss das jetzt nicht im Detail auflisten, wie mein Freund und ich das zum Beispiel machen oder auch bei anderen Sachen.
Und trotzdem ist ja gerade als Frau dann noch so viel Aufklärung nötig. Blissig, was sind denn so die häufigsten drei Fehler, die man machen kann?
Also ich glaube, was ich schon auch oft manchmal merke in meinem Umfeld, ist, dass viele doch so sehr schnell die Verantwortung, zum Beispiel sobald sie in einer Beziehung sind, beim Thema Finanzen an den Partner abgeben. Dass es irgendwie denkt, ja, der kümmert sich darum, der macht irgendwie meine Investments oder schaut sich das an. Und das finde ich irgendwie immer total schade, weil man weiß ja sozusagen nie, was mit einer Beziehung passiert.
Und man lernt nicht selber mit, oder?
Genau, und das ist ja eigentlich, das kann schon auch total spannend sein und es ist auch gar nicht so kompliziert. Ich finde es halt schade, man hat das halt nie so richtig in der Schule gelernt. Viele denken, man müsste jeden Tag die Börsennews anhören, aber manchmal geht es ja nur um mit einem ETF-Sparplan starten. Und dann glaube ich auch, dass viele Frauen vielleicht manchmal, sagen wir so, stärker sein wollen, als sie müssten. Ich kenne auch viele, die zum Beispiel schon Kinder haben, die dann trotzdem sagen beim Haushalt, ich will trotzdem genauso viel irgendwie einbringen, obwohl sie ja einfach nicht arbeiten können, weil sie die ganze Care-Arbeit leisten. Und dann könnte man ja sagen, das wäre irgendwie mega cool, wenn dann der Partner trotzdem mal mehr zahlt oder vielleicht auch für die Frau schon mal beim Thema Altersvorsorge mitspart, weil diese Person ja einfach gerade Care-Arbeit leistet, die nicht bezahlt wird.
Und Zeit investiert.
Genau, und viele sind so, ah nee, ich will das trotzdem, ich brauche das nicht, dass mein Partner mich da mehr unterstützt. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass man da offener drüber spricht. Und auch diesen, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, so ein bisschen wie so mehr so Badass sein. Ich glaube, auch beim Job sind viele vielleicht auch manchmal zu loyal ihrem Arbeitgeber gegenüber, wenn der trotzdem irgendwie nach 5 Jahren oder 4 Jahren nicht das Gehalt erhöhen will. Wo man denkt, ja, aber ich bin da schon so lange. Manchmal muss man einfach sagen, nee, ganz ehrlich, ich bin mittlerweile mehr wert. Und das kriegt man dann manchmal auch einfach nur, wenn man kündigt und wieder woanders hingeht. Und da braucht man einfach auch immer Mut und muss auch manchmal sozusagen ein bisschen auch mehr an sich denken. Das sehe ich auch
oft. Wie kriegt man das vermittelt an die Leute? Also so jetzt auch auf deinem Kanal, wie gehst du das an? Weil ist ja ein Herzensanliegen, das an die Leute auch weiterzugeben.
Also ich versuche das halt immer so ein bisschen auch so spielerischer oder mit relevanten Themen irgendwie zu machen, womit sich halt eben viele auseinandersetzen. Weil ich glaube zum Beispiel so das Thema Finanzen in der Beziehung finde ich eigentlich total spannend, weil man irgendwie denkt, Finanzen ist so kompliziert, aber jeder hat ja jeden Tag irgendwie damit zu tun. Und da merkt man ja auch, wie man vielleicht das irgendwie anders aufteilen kann, dass es irgendwie fairer wäre. Oder auch beim Thema Gehalt verhandeln gebe ich halt auch immer mal so ein paar Impulse, was ich mit anderen Bekannten, mit denen ich auch viel mich austausche, was die mir irgendwie mitgeben. Ich arbeite auch viel mit anderen Finfluencerinnen sozusagen zusammen.
Ach, so sagt man das.
Genau, jetzt. Okay. Weil es einfach schon so ein Thema ist. Ich glaube, das braucht halt einfach, bis das sozusagen sagt oder bis man sich das irgendwie auch traut. Ich meine, ich kenne das ja, wie gesagt, auch von mir, dieses traue ich mich jetzt wirklich wieder was Neues zu wagen oder was zu machen? Und diese Gedanken, was ist, wenn es schief geht, das hat man natürlich irgendwie immer. Und das ist auch gar nicht immer so leicht zu sagen mit diesem, ja, mach dich doch einfach selbstständig und gründe. Ich glaube, auch wenn man da viel, zum Beispiel jetzt hier auch bei der Startup-Welt, gerade hier so in Berlin, ist ja auch wirklich so, wie viele waren jetzt mutig oder wie viele wissen, dass sie auch weich fallen, sagen wir so. Ne? Mhm. Wenn man jetzt aus einem reichen Elternhaus kommt, ja, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn es da dann irgendwie insolvent geht. Und andere Leute, die sind vielleicht erstmal dabei, sich selber ein kleines Polster zu schaffen und brauchen dafür natürlich dann irgendwie auch länger. Und ich glaube, das vergisst man auch total oft immer in diesen Geschichten, die man so hört. Ne? Also das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man da auch mal drauf schaut.
Wie ist es jetzt so, wenn du den ganzen, also wenn man tagtäglich damit zu tun hat, im Internet unterwegs zu sein, mit allen Sachen auch konfrontiert ist, was sind so die Highest Highs und die Lowest Lows? Also so, wann pusht es einen richtig und wann kann es aber auch mal zu viel sein?
Also ich liebe das immer total, wenn eben man merkt, dass man mit so einem Video, dass die Leute sich darunter irgendwie viel austauschen und man so, oder man halt Nachrichten bekommt, dass man die Leute auch irgendwie in dem Alltag beeinflusst hat oder ermutigt hat. Aber ich war noch nie so ein Charakter, der so total, ja, ich glaube, so ein gewisses Selbstbewusstsein hat man dann irgendwann schon. Aber es ist jetzt nie so, dass ich immer denke, ich wäre so die krasseste Influencerin, was auch immer, wenn man dafür auch zu viel jedes Mal die Zahlen sieht. Also man wird ja jeden Tag quasi aufs Neue bewertet.
Gespiegelt,
Was auch mental natürlich eine Challenge sein kann. Also ich würde schon sagen, dieser Job hat super viele Privilegien und ich glaube auch erst in den letzten Jahren habe ich das noch mehr zu schätzen gelernt, wie dankbar man sein kann, dass man sozusagen auch als Content-Creatorin davon leben kann oder dass man damit auch viele Dinge auch mit aufbauen kann und unterstützen kann. Aber sozusagen dieser tägliche Druck, das ist halt schon irgendwie was, damit muss man irgendwie auch lernen, umzugehen. Und das ist halt da einfach schon, wenn man jeden Tag quasi gemessen wird, das macht es dann schon manchmal anstrengend,
eine Pause zu machen. Also so diesen, irgendwo einen gewissen Druck zu haben, eben was zu zeigen.
Ja.
Aber wie begegnest du denn der Weinwelt online? Begegnet sie dir überhaupt? Also ist es so, dass das schon sozusagen auch bei dir irgendwo in den Feed gespült wird? Begegnet dir das eher auf Veranstaltungen?
Also eher tatsächlich so durch meinen Freund mehr. Der ist zum Beispiel auch eher so jemand, der super viel Wein so genießt irgendwie und da viel irgendwie ausprobiert. Also ich würde sagen, das habe ich erst auch mehr durch ihn nochmal kennengelernt oder auch so durch andere Bekannte. Zum Beispiel hier in Berlin probieren wir schon auch immer mal viel aus. Hier in Berlin kann man ja auch in den ganzen Clubs irgendwie versinken. Also da findet man mich jetzt nicht, sondern dann eher doch mal in so einer Bar irgendwie. Also ich schaue da eher so, sagen wir mal, auf die Local Heroes, als dass ich mir jetzt sozusagen so Wein-Content oder so viel online anschauen würde. Klar, manchmal verfolge ich auch mal so ein paar spannende Konzepte, also auch von irgendwelchen Startups oder es gibt ja auch mittlerweile viele Promis, Influencer, die Weine haben. Das schaue ich mir dann schon irgendwie auch mal an. Ich finde auch das Thema, sagen wir so, alkoholfreie Alternativen immer ganz spannend, was da so, sagen wir, Neues kommt.
Aber im Business-Kontext ist es da, dass es dir Wein begegnet?
Ja, schon. Also ich hatte bestimmt schon mehrere Anfragen auch mal, dass mir also von Startups zum Beispiel, die eher dann so alkoholfreie Alternativen anbieten, die gefragt haben, ob ich da investieren möchte. Das finde ich halt auch total schön, dass es ja dann gerade durch Social Media auch immer mehr so junge Menschen gibt, die sagen, okay, ich habe auch einen Bekannter von uns, die haben die Eltern Weingut und der hat ja zum Beispiel auch seinen eigenen Champagner gemacht und das ist dann eben auch total cool, das alles so zu verfolgen und durch Social Media kann man sowas dann auch total gut natürlich an eine neue Zielgruppe bringen und das finde ich irgendwie schon spannend, das da dann auch immer so ein bisschen zu verfolgen.
Jetzt ist Wein ja häufig so sehr traditionell, Handwerk und so weiter. Viele machen, also wenn ich jetzt Winzerinnen und Winzer anschaue, machen da schon eigentlich auch sehr ordentliche Arbeit. Was müsste denn so eine Kooperation mitbringen, wenn jetzt irgendeine Weinbrand auf dich zukommt, was wären so die Dinge, nach denen du gucken würdest?
Ja, also ich glaube schon auf jeden Fall so, wo kommt der Wein her? Ich finde, Nachhaltigkeit ist natürlich auch immer so ein schwammiger Begriff. Ich finde es total cool, wenn wir es auch schaffen bei vielen Produkten. Ich meine, Deutschland hat ja auch eben viele Weinregionen oder zumindest einige, die so sehr stark sind, dass man zum Beispiel auch, also das weiß ich jetzt auch noch am Wochenende, als wir einkaufen waren, dass wir auch geguckt haben, okay, vielleicht nehmen wir den Wein aus Deutschland, einfach weil der nicht so weit gereist ist, ne? Dass man da einfach so ein bisschen bewusster drauf achtet und das finde ich dann schon irgendwie schöner. Ja, also Nachhaltigkeit, auch vielleicht so eine gewisse Regionalität und natürlich auch die Qualität. Also das sollte dann schon auch so ein Getränk sein, was einem wirklich schmeckt.
Und wenn ich dir jetzt sagen würde, meine Vorsorge sieht so aus, dass ich finanziell für meine Zukunft sorge, indem ich meinen Weinkeller extrem voll mache. Was würdest du dann sagen?
Also ich glaube, das kann auch ein gutes Investment sein. Ich habe das auch schon öfters mal so gesehen, dass manche Eltern auch ihren Kindern so ihren Geburtswein oder so schenken, der ja dann auch...
Ich letztens auch erst wieder gemacht. Genau. Für meine Tochter.
Dass der dann irgendwann ja auch einen gewissen Wert hat. Also ich finde, das kann schon eine gute Strategie sein. Ich würde vielleicht schon nochmal sagen, so ein paar ETFs oder so ein bisschen diversifizieren und sagen wir nicht nur vielleicht auf Weine setzen, wäre schon irgendwie ganz gut. Aber ich finde... Das ist ja auch so was, jeder hat ja auch manchmal so seine eigenen Themen, die einen irgendwie interessieren. Und wenn man sich da auch irgendwie gut drin auskennt, ne, für die einen ist es vielleicht Immobilien, die anderen Uhren oder die anderen eben Weine, ist das eben auch schon, glaube ich, was ganz spannend sein kann. Man muss halt nur immer, das macht halt Wein ein bisschen komplizierter, genauso wie jetzt Immobilien im Vergleich zur Börse, jemanden immer finden, der das dann natürlich einem abkauft. Ne? Und je nach Wirtschaftsphase ist es wahrscheinlich manchmal leichter und manchmal wieder schwieriger.
Ja, und hättest du persönlich da Lust drauf, dich noch mehr sozusagen vom Wissen zu steigern und Wein als Investment auch in Betracht zu ziehen?
Also ich glaube, dafür würde mir erstmal so ein bisschen der Platz fehlen. Ich glaube, man braucht ja dann schon so einen richtigen Weinkeller. Also meine Eltern haben das auch irgendwie so einen kleinen Keller, so einen Bereich, wo die das immer viel gemacht haben. Aber ich selber... Ich glaube, dafür muss ich noch so ein paar andere Dinge vielleicht erst machen, damit ich Wein auf meine Liste packe.
Doch das Eigenheim, Keller und so weiter.
Ja, genau, vielleicht
erst. Wobei es wahrscheinlich auch gar nicht schlecht ist, wenn es gar nicht zu Hause ist, sondern irgendwo weit weg, wo man nämlich auch wirklich nicht rangeht. Weil stelle ich mir zumindest immer am schwierigsten vor, wenn man diese Sachen dann kauft, dass man dann auch wirklich sagt, ich fasse das jetzt nicht an, das ist ja auch eine Kunst. Ja, man muss Geduld haben, wie bei vielen Investments. Ja. Wobei, da denke ich dann auch immer, lieber, sie werden dann irgendwann getrunken, weil es gibt ja auch immer wieder Weine, die zu Bestpreisen und Höchstpreisen irgendwo hingehen, wo ich dann manchmal denke, hoffentlich werden sie auch irgendwann getrunken und eben nicht nur da, sondern werden irgendwie in schöner Runde geteilt und auch wirklich aufgemacht.
Ja.
Weil dann nur als Weglegen ist fast ein bisschen schade.
Das stimmt. Das ist, glaube ich, auch so, finde ich, wichtig beim Thema auch Finanzen, dass man da ja auch irgendwie eine gesunde Balance findet, ne? Also, dass man auch irgendwie überlegt, klar, wie viel will man vielleicht im Monat zurücklegen, aber was ist auch mal was Schönes, was man sich so gönnen will, worauf es dann auch mal schön ist, irgendwie dafür Geld auszugeben.
Gibt es irgendwas, was du auf deiner Liste hast, was du dir irgendwann mal gönnen wollen würdest, außer dem Weinkeller?
Gute Frage. Ich bin wirklich gar nicht so, also früher, als ich so jünger war, da waren mir so Marken schon noch wichtiger. Ich glaube, ich habe auch vieles so dann, ich weiß nicht, also ich habe mir damals mal zu meinem BWL-Bachelor so eine Chanel-Tasche gekauft. Die wurde mir dann vor 2 Jahren hier geklaut, in Berlin geklaut.
Nein. Genau.
Aber seitdem war ich jetzt auch letztens mal wieder in so einem Chanel-Store und dachte so, ich will mal wieder so gucken, wie das ist. Auch es ist ja auch immer manchmal in so Läden hat man irgendwie auch so eine gewisse Überwindung, die einen das kostet, aber irgendwie spricht mich das irgendwie nicht so an. Ich bin, glaube ich, schon auch immer so jemand, der so sehr auf dieses Preis-Leistungs-Verhältnis guckt.
Und ich manchmal auch immer denke,
okay, wenn mir jetzt mal wirklich was gefallen würde, okay, dann würde ich vielleicht auch mal sagen, ich gebe dafür mal wieder Geld aus, wenn ich auch weiß, dass ich das trage, weil ich bin auch so jemand, wenn ich was habe, was mir gefällt, dann trage ich das, bis es auseinanderfällt. Aber so an so materiellen Dingen irgendwie jetzt bin ich, glaube ich, echt sehr wunschlos glücklich oder habe mir da auch schon viele Sachen so erfüllt. Ich glaube, wenn, wäre es eher nochmal wieder so eine Reise zum Beispiel. Ich hätte schon nochmal Lust, einfach auch nochmal wieder nach New York zu gehen. Ich finde, das ist immer so eine ganz schöne Stadt, um so sich inspirieren zu lassen, Energie zu bekommen.
Vor allem jetzt im Herbst eigentlich.
Genau. Und dann ist wirklich, auch wenn es sich immer so doof anhört, also ich bin jetzt gerade eben auf Bürosuche und habe hoffentlich bald nochmal, ich gucke am Montag nochmal so ein Büro an. Das fände ich eher schön, mich dann irgendwie mit sowas nochmal auszudrücken und sagen, okay, da will ich dann auch die da ein bisschen was rein investieren und schöne Möbel haben und einfach so einen schönen Ort mehr schaffen. Weil ich glaube, davon hat man dann langfristig einfach irgendwie mehr.
Und gibt es noch Themen, die du noch bewegen möchtest und bearbeiten willst in der Zukunft?
Auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich ja in Startups investiere und auch viel mit Gründerinnen arbeite, sehe ich auch immer super viele Themen, die ich so spannend finde. Und manchmal ist da auch irgendwie immer so die Frage, ja, wo will ich da auch mit meiner Reise hin? Ich investiere auch sozusagen wirklich mit meinem eigenen Geld. Das heißt, ich muss da auch immer trotzdem eine Balance finden, sagen wir aus, ich investiere in Startups, aber vielleicht will man ja auch lieber nochmal was Sichereres haben, sagen wir so, wie so ein ETF-Sparplan. Und bin da schon so beim Thema Frauengesundheit. Das ist schon wirklich was, was mich immer so sehr stark beschäftigt. Ich bin da auch zum Beispiel in so Gründerinnen, die auch Wissenschaftlerinnen investiert, die viel zum Thema Endometriose forschen. Und da gibt es ja immer mehr so neue Erkenntnisse, dass man das auch leichter diagnostizieren kann. Also jede zehnte Frau hat ja Endometriose. Das sind so Zysten an der Gebärmutter oder die so Gebärmutter-Schleimhaut-ähnliches Gewebe haben, die auch zum Beispiel den Kinderwunsch beeinträchtigen. Und manchmal denke ich so, es ist so schade, dass wir jetzt immer noch nicht wissen, wie wir das heilen können. Und solche Themen, das liebe ich irgendwie so sehr, dann auch mit eben wirklich so Wissenschaftlerinnen so zu sehen, wie die Fortschritte machen und auch zu sehen, wie man denen auch mehr Sichtbarkeit geben kann für deren Themen und helfen kann, einfach diese relevanten Sachen voranzubringen. Und das ist wirklich was, wo ich gerne mehr machen würde und wo ich auch zum Glück immer viele neue Sachen sehe, die so passieren. Und das würde ich gerne noch mehr eigentlich unterstützen.
Ja, einfach Aufmerksamkeit drauf geben.
Genau, und halt auch wirklich dann hoffen, dass man sozusagen irgendwann wirklich vielleicht in 5, 6 Jahren eine Pille hat oder ein Medikament, wo man eben Endometriose sozusagen heilen kann oder lindern kann, weil... Ja, ich glaube, und die Wissenschaft entwickelt sich auch immer weiter. Und wenn man jetzt viele neue Standards, die wir haben, ich glaube, die Corona-Pandemie war ja auch so ein Beispiel dafür, dass wir jetzt mRNA haben und andere Sachen im Einsatz haben, dass wir das auch auf andere Themen irgendwie anwenden können.
Man merkt wirklich, dass du dafür brennst. Ja, und das Schöne ist, dass man ja mit dieser Reichweite auch eine entsprechende Aufmerksamkeit darauf lenken kann.
Und das Schöne ist halt wirklich auch immer so diese Reise. Ich habe ja jetzt schon sozusagen mehrere Startups begleitet. Also Femtasy zum Beispiel, da mein erstes Startup-Investment. Die sind jetzt auch nach Frankreich gegangen oder andere Gründerinnen, die man wirklich so zu dritt, die so angefangen haben, ein Startup, die digitalisieren Arztpraxen, wo ich investiert bin. Das sind jetzt halt irgendwie so 50 Leute und da arbeiten über 10 Follower von mir quasi auch. Das finde ich irgendwie total cool, auch so zu sehen, wie man als Influencerin, sagen wir nicht nur, viele denken ja immer, ja, ich verkaufe da nur die Produkte, aber man kann ja auch meinen Followern genau einen neuen Arbeitsplatz quasi vorstellen. Und sowas finde ich eben total spannend zu sehen, wie man das mitgestalten kann, aber dass es dann doch auch wirklich so seine 3, 4 Jahre dauert, bis so ein Startup quasi von der Anfangsphase so bis in die ein bisschen erwachsenere Phase gewechselt ist.
Ja, und für dich wahrscheinlich auch, dass man seinen eigenen Impact einfach auch spürt.
Total. Und halt wirklich so, wenn man dann mit den Frauen redet, zum Beispiel, die jetzt da in den Startups arbeiten, ist irgendwie total schön einfach, dass man wirklich gemeinsam noch was so verändern kann einfach.
Definitiv. Na, vielen, vielen Dank vor allem für deine Zeit. Es war super spannend, dir zuzuhören. Und eigentlich könnten wir das noch viel, viel länger machen. Vielleicht holen wir das irgendwann mal im zweiten Glas Wein noch nach. Ja. Jetzt können wir noch einen Schluck Müller-Thurgau trinken. Und dann kannst du weiter in einen busy Tag starten.
Dankeschön.
Danke, dass du da warst. So. Prost.
Das war das Gespräch Auf ein Glas Wein mit Diana zu Löwen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Glas Wein wieder dabei. Tschüss und bis bald.